Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir uns eine neue Studie der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm an. Sie legt nahe, dass der Strom in Deutschland trotz des Ausbaus der erneuerbaren Energien langfristig teuer bleiben dürfte. Außerdem wollen wir wissen, was mehr Rendite bringt. Eine Einmalanlage oder ein Sparplan. Wir haben Mittwoch, den 10. April und ich bin Anis Mitschijevic. Ach ja, gute Energie ohne Negativität. Seien wir mal ehrlich, das wünschen wir uns doch alle. So oder so ähnlich ist auch der Sound der Bundesregierung, wenn sie über die grüne Transformation der Wirtschaft spricht. Die Hoffnung ist, dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wie Solar und Wind auch die Strompreise künftig deutlich sinken werden. Die deutsche Industrie könnte einen solchen Stimmungsaufheller richtig gut gebrauchen. Denn aus ihrer Sicht sind die hohen Energiepreise aktuell einer der größten Standortnachteile im internationalen Vergleich. Tja, aber leider müssen wir an dieser Stelle ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Oder vielmehr die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die in einer neuen Studie zu dem Schluss kommt, dass die Stromkosten in Deutschland auch auf lange Sicht hoch bleiben könnten. Trotz des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Ihre Studie legt den Finger in die Wunde und zeigt, dass in der Rechnung der Bundesregierung ein zentraler Punkt fehlt. Welcher das ist, verrät uns gleich nach dem Marktbericht unser Hauptstadtkorrespondent Julian Olk. Und im Anschluss spreche ich dann mit dem ETF-Experten Gerd Kommer über eine Frage, die jeden Anleger interessieren dürfte. Was bringt mehr Rendite? Eine Einmalanlage oder vielleicht doch ein Sparplan? Die Antwort gibt's im zweiten Teil der heutigen Folge. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Anke Rezma. Hallo Anke.
Hallo Arnes.
Ja, die Aktienmärkte scheinen etwas erschüttert von den neuen Inflationszahlen aus den USA zu sein. Was ist passiert?
Ja, den ganzen Vormittag waren die führenden Indizes in Europa, also der deutsche DAX und auch der führende Eurozone-Index Eurostoxx 50 im Plus. Und dann, als um 14.30 Uhr die neuen Inflationszahlen für März kamen, da sackten die halt sozusagen ziemlich ins Minus.
Ja, das war eine senkrechte Kurve nach unten, habe ich gesehen.
Mhm. Ja. Genau, die Daten kamen nämlich nicht gut an, wie man sich ja jetzt denken kann. Denn die Verbraucherpreise sind halt überraschend stärker gestiegen, als erwartet worden war. Nämlich im März um 3,5% zum Vorjahresmonat, nach 3,2% im Februar. Und erwartet worden waren 3,4%. Das klingt jetzt alles nach kleinen Veränderungen der Erwartungen, aber diese Zahlen sind ja mit Spannung erwartet worden, weil es eben die Grundlage sind für die Notenbank in den USA, die Zinswende einzuleiten, also das erste Mal nach langer Zeit wieder die Leitzinsen zu senken. Und daran wurden jetzt eben Zweifel geschürt. Und ja, genau das hat dann eben den DAX und den Eurostoxx 50 ins Minus gedrückt, den DAX unter die 18.000 Punkte-Marke, den Eurostoxx 50 ein bisschen deutlicher noch unter die 5.000-Punkte-Marke und die führenden Indizes an der Wall Street, die haben auch deutlich schwächer begonnen, um -1%. Ja, also die Anleger müssen das jetzt erstmal verdauen, dass die Zinswende vielleicht später kommen kann, denn die Notenbanken haben versucht durch recht radikale Zinserhöhungen die Inflationsrate in den Griff zu bekommen. Die ist auch wieder zurückgegangen, aber jetzt zieht sie eben wieder ein bisschen an und das sorgt für große Verunsicherung. Und die Termine, also es war ja erwartet worden, dass die Zinswende im Juni kommt und die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende in den USA, die ist jetzt so an den Terminmärkten auf deutlich unter 50% gerutscht, also auf 25 beziehungsweise 45% wird erwartet für die Zinssitzung im Juli. Also ja, man zweifelt jetzt regelrecht daran, ob die Zinswende wirklich im Sommer kommt.
Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Information. Und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Zinsspekulationen auch noch andere Märkte beeinflussen, beispielsweise den Anleihemarkt, der da natürlich auch sehr sensibel drauf reagiert. Wie haben denn die anderen Märkte reagiert?
Ja, die US-Staatsanleihen, die haben sofort reagiert. Anleihen haben Staatsanleihen verkauft, die Kurse sind runtergegangen und die Renditen sind regelrecht hochgesprungen. Die wichtigste US-Staatsanleihe, das ist ja die 10-jährige US-Treasury, die ist im Gegenzug zu fallenden Kursen so richtig so ein bisschen hochgesprungen. Die Rendite ist auf 4,5% gegangen, von vorher 4,3. Das klingt wenig, aber man muss wissen, dass der US-Staatsanleihenmarkt der liquideste Markt der Welt ist, was Anleihen angeht. Und wenn es da einen solchen Renditesprung gibt, dann ist schon richtig was passiert.
Hm. Und auf dem Höhepunkt der Zinserhöhungen waren wir irgendwo bei 5%. Das war ja so letztes Jahr, ne?
Genau, das ist aber nicht alles gewesen. Der Euro ist auch sofort nach unten gesackt um 1% zum US-Dollar, weil je höher die Zinsen in einem Land sind, desto attraktiver ist die Währung, wenn man sich das Gefüge anschaut. Denn Anleger, die halt im Dollarraum anlegen, die bekommen dann, wenn die Zinssenkung nicht kommt, eben mehr Erträge. Und das macht den Dollar dann sofort attraktiver. Das heißt, die Devisenkurse reagieren sofort auf solche veränderten Erwartungen.
Hm. Ja, das ist so die Oldschool-Währung. Und was macht der Bitcoin zum Beispiel heute?
Ja, der Bitcoin und auch Gold, die sind auch beide abgerutscht. Der Bitcoin, der ja stark schwankt und auch stark spekulativ ist, mehr als 2% auf so um 67.000 Dollar. Gold ist aber auch um 0,9% abgerutscht auf so rund 2.330 Dollar je Feinunze. Beide Währungen sind ja extrem zinssensitiv, wie man sagt. Da ja weder der Bitcoin noch das Gold laufende Erträge bietet, wie nämlich Anleihen, die haben ja keinen Zinscoupon, gelten die sofort als unattraktiver, wenn die Zinsen hoch bleiben, also nicht gesenkt werden, so wie es ja heute jetzt stärker erwartet wird. Und das macht sofort den Preis für Bitcoin und Gold schwächer.
Und zum Schluss natürlich so wie immer auch noch der Blick auf die Einzelwerte. Welche standen denn heute besonders im Fokus der Investoren?
Ja, es gab ein paar Analysteneinschätzungen, die am deutschen Aktienmarkt für Bewegung gesorgt haben. AIXTRON, der Chipanlagenbauer, der ist herabgestuft worden und ist um bis zu 5% abgerutscht. Die Analysten von BNP Exane aus Frankreich, die haben die Aktien auf Underperform abgestuft und vorher waren die in ihren Augen Outperformer. Und sowas drückt dann halt sofort auf den Kurs. Und das Gegenteil ist passiert bei Aurubis, Europas größten Kupferproduzenten. Da gab es von den Analysten der Frankfurter Privatbank Metzler eine positive Einstufung auf Kaufen von vorher halten wegen der hohen Metallpreise und die Aurubis-Aktie ist um bis zu 4,5% in die Höhe gesprungen. Dann gab es in der Schweiz noch was ganz Interessantes. Anleger haben da massiv Aktien von Barry Callebaut gekauft. Das ist ja ein Schokoladenkonzern. Die haben überraschend starke Umsatzzahlen berichtet und das hat die Aktien, also diese Käufe haben die Aktien um knapp 10% nach oben gehoben.
Anke, vielen Dank für das Marktupdate.
Sehr gern.
Und an dieser Stelle, wie immer, auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wie Wind und Solar sollen auch die Strompreise sinken. Darauf setzt jedenfalls die Bundesregierung. Und darauf hofft natürlich auch die Industrie, die in den immer noch zu hohen Energiepreisen einen globalen Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland sieht. Doch eine Studie der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm weckt Zweifel an diesem Versprechen. Unser Hauptstadtkorrespondent Julian Olk konnte die Studie vorab einsehen und erklärt uns jetzt, warum die Hoffnung auf deutlich niedrigere Strompreise vielleicht übertrieben sein könnte. Hallo Julian.
Hallo Arnes.
Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hofft auf ein grünes Wirtschaftswunder und verspricht im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien einen deutlichen Rückgang der Strompreise. Und dabei verweist er auch gerne auf konkrete Zahlen zu den Kosten von Wind und Solar. Die Studie von Veronika Grimm zeigt jedoch, dass in dieser Rechnung der Bundesregierung ein zentraler Teil fehlt. Welcher ist das?
Erstmal muss man sagen, Olaf Scholz hat grundsätzlich recht. Also günstiger an Energie zu kommen als über Sonnenenergie und Windkraft geht nicht, weil die Sonne scheint und der Wind weht. Und dann ist das Ganze erstmal kostenlos im Betrieb. Was aber fehlt, ist, dass ja die Sonne nicht immer scheint und der Wind auch nicht immer weht. Das heißt, wir müssen es irgendwie ermöglichen, auch an Strom zu kommen, wenn diese Erneuerbaren gerade nicht zur Verfügung stehen. Das wird geschehen über Speicher in Form von Batterien. Es werden Gaskraftwerke jetzt neu gebaut, die dann später auf Wasserstoff umgestellt werden soll, damit sie auch klimaneutral sind. Das alles kostet aber doch deutlich mehr und muss in diese Rechnung mit einbezogen werden. Und entsprechend sehen die Zahlen dann anders aus, wenn man das tut. Und das zeigt eben diese Studie.
Genau, und die Zahlen sind ja letztlich nicht eine Prognose, sondern eine Schätzung, wie sich eben die Strompreise bis 2040 entwickeln könnten. Und wenn man jetzt so die Rechnung der Bundesregierung zugrunde legt, dann liegt da der Strompreis irgendwo bei 3 Cent pro Kilowattstunde. In der Studie von Veronika Grimm heißt es allerdings, naja, könnten eher 8 Cent sein, was ja schon ein deutlicher Unterschied ist, oder?
Das ist ein deutlicher Unterschied, so ist es. Das liegt eben daran, dass man diese Stromkosten sich anschaut mit diesem zusätzlichen Teil, diese 2 bis 3 Cent, von dem man hört. Das sind nur die Gestehungskosten und die sind durchaus realistisch. Das wird so passieren mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass diese sogenannten Gestehungskosten, also was ist wirklich nur Investition und Betrieb von Solaranlagen und Windkraftanlagen letztlich pro Kilowattstunde kostet, aber da kommen eben noch diese weiteren Speicherkosten und so weiter hinzu und dann sind wir eher bei Kosten pro Kilowattstunde von 8 Cent. Wie der Preis sich dann im Detail entwickelt, das müssen wir mal schauen, das hängt ja von vielen Faktoren ab, wie entwickelt sich der Weltmarkt, was haben wir für Angebote, was sind mit Importen und Exporten. Das heißt, so eine Preisprognose bis 2040 jetzt schon aufzulegen, ist wäre nicht seriös, aber was diese Studie eben zeigt, sind, wie entwickeln sich die Kosten. Und die Kosten sind nun mal auch ein wichtiger Faktor für die Preisentwicklung.
Ja, und eine dieser Variablen sind natürlich auch die Netzentgelte und die haben sich ja zu Jahresbeginn fast verdoppelt. Ist das auch noch ein zusätzlicher Risikofaktor?
Total. Das ist nicht nur ein Risikofaktor, sondern es wird auch ein preistreibender Faktor werden. Es ist ja der Netzausbau in Deutschland ziemlich verschlafen worden in den vergangenen Jahrzehnten. Das muss jetzt alles nachgeholt werden, sonst funktioniert die Energiewende nicht. Und das, was wir jetzt sehen an der Erhöhung der Netzentgelte, ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit erst der Anfang. Da könnten noch einige Steigerungen kommen. Und das kommt eben noch obendrauf. Das ist in der Studie, über die wir eben gesprochen haben, noch gar nicht enthalten. Da geht es nur um die Kostenfrage in der Erzeugung. Die staatlichen Umlagen und Abgaben kommen dann noch hinzu. Da hat die Bundesregierung einiges gemacht, hat die EEG-Umlage abgeschafft. Das ist eine dicke Entlastung. Aber das macht die Netzentgelte und die drohende Entwicklung, die da kommt, nicht ungeschehen. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat jetzt vorgeschlagen, ein sogenanntes Amortisierungskonto einzuführen. Damit würde man die Netzentgelte strecken, dass man jetzt nicht in den nächsten Jahren da direkt riesige Sprünge hat. Das macht die Kosten aber auch nicht ungeschehen. Das heißt, sie werden anders verteilt, das macht sie aber nicht weg.
Ja, und auf der anderen Seite gibt's auch noch die Hoffnung, dass sich in Zukunft die Nachfrage flexibler an das Energieangebot anpassen könnte und das wiederum zu sinkenden Kosten führen könnte. Zum Beispiel könnten die Leute ihre Elektroautos immer dann laden, wenn der Strom am günstigsten ist, und intelligent betriebene Wärmepumpen könnten zum Beispiel ihren Verbrauch flexibel steuern. Aber ist das auch ein realistisches Szenario?
Das ist ein realistisches Szenario, das wird in Teilen passieren, denn die Leute passen sich an, die Nachfrage passt sich immer ein Stück weit den Möglichkeiten an. Beim Elektroauto ist es ja auch irgendwie naheliegend, dass man zu bestimmten Zeiten dann lädt, weil man da eine immer größere Flexibilität kriegt, weil die Ladezeiten schneller werden, die Kapazitäten größer. Also das wird mit Sicherheit passieren und ein Faktor sein, dass das Szenario aus der benannten Studie nicht unbedingt in allen Teilen eintreten muss. Ob die Flexibilisierung aber so weit gehen kann, dass sie diese Speicherkosten gegen Null bringt, ist, glaube ich, doch dann ziemlich realitätsfern. Das heißt, es ist ein Faktor Flexibilisierung, aber das allein wird nichts an dem Gesamtbild ändern, dass die Gestehungskosten, die so stark sinken, dann auch sich so in den Preisen spiegeln werden.
Ja, ich hatte die Industrie schon angesprochen, die ächzt natürlich gerade unter den vergleichsweise hohen Energiepreisen in Deutschland. Die sind zwar jetzt deutlich runtergegangen, aber im internationalen Vergleich immer noch sehr hoch. Was bedeuten die Erkenntnisse aus dieser Studie für die Industrie?
Aus meiner Sicht bedeutet das, insbesondere wenn man sich die energieintensive Industrie anschaut, also Branchen wie Chemie, Glas, Papier, Metall zum Teil auch, dass wir uns überlegen müssen, was ist davon überhaupt noch haltbar. Wir sehen zum Teil ja, dass die Energieintensiven in den vergangenen 2 Jahren ordentlich Produktionseinbußen hinnehmen musste, teilweise Standorte zurückgefahren wurden. Die Frage ist ja, was kommt da mittelfristig und langfristig bei raus? Was verlieren wir von diesen Industrien und was dürfen wir auch nicht verlieren? Und diese Studie zeigt jetzt eben die Hoffnung, dass mit dem erneuerbaren Ausbau die Energiepreise langfristig wieder deutlich niedriger sein werden und Deutschland die Energiepreise sogar als Standortvorteil aufweisen könnte, um diese energieintensiven Industrien zu halten, ist zumindest mal begrenzt. Das heißt nicht, dass wir jetzt die große Deindustrialisierung anstreben sollten. Und wir sehen sie auch noch nicht, aber es ist, ich glaube, sie kommt auch nicht. Aber wir müssen schon überlegen, was brauchen wir strategisch, um uns nicht abhängig vom Ausland zu machen. Aber wir müssen uns gleichzeitig auch überlegen, was können wir eben nicht halten und wo muss es Veränderungen geben und wo brauchen wir die Arbeitskräfte dann eben auch an anderer Stelle. Weil dieser Hoffnungswert im Energiebereich und bei den Energiepreisen, da wird schon wieder alles gut in ein paar Jahren, die ist so übertrieben.
Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber wenn man den Namen Veronika Grimm hört, dann denkt man natürlich sofort an diesen Streit innerhalb des Sachverständigenrats wegen des Aufsichtsratsmandats von Veronika Grimm bei Siemens Energy. Die anderen Mitglieder sehen darin einen unlösbaren Interessenkonflikt und du hast ja auch selbst intensiv darüber berichtet. Gibt es da eigentlich neue Entwicklungen?
Nicht wirklich, nein. Also die Ansichten sind weiterhin dieselben, dass die 4 sagen, aus ihrer Sicht geht es nicht und Veronika Grimm sagt, sie hält es weiterhin für richtig und hat das Ganze ja auch rechtlich abklären lassen. Es gab in der Zwischenzeit wieder die turnusmäßige Sitzung des Sachverständigenrats, da ist das Thema kurz auch zur Sprache gekommen, hat aber nicht viel geändert. Wie es jetzt weitergeht, ist auch nicht so richtig klar. Also es gibt ja keine Handhabe zu sagen, der eine oder der andere muss jetzt Platz machen oder sonst irgendwas. Das heißt, die Fronten sind ziemlich verhärtet und es nutzt dem Sachverständigenrat in seinem Ansehen wahrscheinlich auch nicht besonders. Aber dass sich da jetzt groß was tut, ist aktuell zumindest nicht abzusehen.
Ja, was auf jeden Fall klar ist, dass du, Julian, dranbleibst. Vielen Dank für die Einordnung.
Gerne.
Und Julians Text zum Thema verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Was lohnt sich mehr? Einen hohen Einmalbetrag in ETFs zu investieren oder lieber monatlich kleinere Beträge in einen ETF-Sparplan einzuzahlen? In unserer letzten Hörerfragen-Rubrik war es genau um diese Frage gegangen. Zu der Folge gab es viel Feedback aus der Today-Community, darunter auch kritische Stimmen. Das wollen wir zum Anlass nehmen, heute nochmal ausführlich über das Thema zu sprechen. Und das machen wir mit einem Gast, der den Cost-Average-Effekt als Fata Morgana bezeichnet, die keine systematisch positive Renditewirkung hat. Ich begrüße jetzt den ETF-Experten und Bestseller-Autor Gerd Kommer bei uns im Podcast. Hallo, Herr Kommer.
Ja, freut mich sehr, Herr Mitschewitsch.
Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Ich fange mal direkt mit der wichtigsten Frage an. Was bringt mehr Rendite? Eine Einmalanlage oder ein Sparplan?
Ich muss zuerst klären, tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen technisch reingehe, was mit Rendite gemeint ist. Aber wenn mit Rendite gemeint ist, wer von den beiden, derjenige, der sozusagen schrittweise investiert, in den Markt reingeht, also nennen wir ihn den Phaseninvestor, gegenüber demjenigen, der sofort mit einem Einmalbetrag ganz zu Anfang alles investiert, dann wird statistisch betrachtet, und da gibt es überhaupt keinen Zweifel, das haben wir auch mal in einer Simulationsrechnung mit Daten aus den letzten 95 Jahren nochmal belegt, aber ähnliche Belege gibt es natürlich auch in der wissenschaftlichen Literatur. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass statistisch betrachtet das sofortige Einmalinvestment zu einem höheren Endwert, Vermögensendwert führt.
Und gilt das denn für alle Anlagezeiträume, also egal, ob die kurz oder lang sind?
Also wenn man diesen Phaseneinstieg zum Beispiel über 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate ansetzt, das sind ja irgendwo realistische Größenordnungen. Wenn jemand zum Beispiel von Tante Frieda 100.000 Euro erbt und jetzt überlegt, soll ich diese 100.000 Euro, wir sind in 2024 und die Märkte sind so und so, ich möchte das grundsätzlich in Aktien investieren, sagen wir mal in einen MSCI World Aktien ETF als Beispiel, soll ich das jetzt in einem Betrag sofort tun oder soll ich das strecken auf 12 einzelne Monatsraten über ein Jahr oder einmal im Quartal über 3 Jahre und so weiter. Und wenn ich so vorgehe und dann eben statistisch rechne, was ist profitabler, dann gibt es zwei Ergebnisse. Das erste Ergebnis, dass in circa 3/4 aller Fälle, also wenn ich historische Daten aus den letzten 100 Jahren zugrunde lege, in 3/4 aller Fälle, historisch gesehen, der Sofortinvestor, der Einmalinvestor, einen höheren Endbetrag nach diesen 12 Monaten, 24 Monaten, 36 Monaten, was auch immer, erzielt hatte. Und umgekehrt natürlich in rund 1/4 der Fälle der Langsameinsteiger. Und die zweite Dimension, die man messen kann, ist der durchschnittliche Vermögensendwert, der am Ende dieser Betrachtungsphase erreicht ist. Und der liegt natürlich bei dem Soforteinsteiger höher. Aber Sie haben ja richtig nachgehakt. Also in einem Viertel der Fälle, rund ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel, ist es so, dass man mit langsam Einsteigen am Ende einen Vorteil erzielt, also etwas höheren Vermögensendwert hat. Oder auch, wenn das Ganze kurz vor einem Crash beginnt, weniger verloren hat.
Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, Sie haben ja gerade gesagt, dass es entsprechende Betrachtungen schon in den vergangenen 90 Jahren gab. Ist dieses Thema, also einmal Anlage versus Sparplan, in der Forschung endgültig geklärt quasi?
Ja, das ist endgültig geklärt. Also im Grunde genommen wird da jetzt eigentlich auch nichts mehr geforscht, weil schon 300 wissenschaftliche Studien dazu erschienen sind. Vor 50 Jahren die ersten, da hat ein Mathematiker mal untersucht, ob der berühmte Cost-Average-Effekt oder auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt, von dem ja immer wieder explizit oder auch nur implizit, also indirekt behauptet wird, dass der irgendwie, ne, ich muss jetzt dieses irgendwie so auch wirklich hervorheben, weil so richtig knallhart an Zahlen und Fakten wird es dann doch nie belegt. Da wird immer irgendwie behauptet, dass der Cost-Average-Effekt eine positive Auswirkung auf die Rendite hätte. Das ist eindeutig nicht der Fall. Hm. Also so zumindest aus statistischer Sicht ist es so, dass ein bestimmten Geldbetrag langsam in den Markt reingeben, ist halt einfach weniger rentabel im Sinne von Endvermögen, das erreicht wird, als einen solchen Betrag, also den kumulativen Betrag, wenn Sie so wollen, gleich am Anfang voll zu investieren. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Menschen ja gar nicht so wie vorhin unser Investor, der von Tante Frieda 100.000 Euro erbte. Das ist ja eine völlig unübliche, ungewöhnliche Situation. Die normale Situation ist, dass wir ein Gehalt, also ein Haushalt bezieht ein Gehalt und wird von diesem Gehalt einen kleineren Betrag abknapsen können, den man monatlich sparen kann. Und für diesen Haushalt gibt es ja gar keine Alternative zum Fondssparen, zum ETF-Sparen. Ne? Natürlich nichts tun, das wäre auch eine Alternative, alles aufs Bankkonto verlagern, das ist allerdings nicht klug. Aber eine Alternative im Sinne von Einmalinvestment gibt es ja für diesen Haushalt nicht, weil er das Geld ja gar nicht hat am Anfang.
Genau, es ist ja pure Notwendigkeit sozusagen. Ne?
Ja.
Also, aber mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wenn das Ganze, dieser ganze Vergleich so eindeutig ausfällt, was die reine Rendite angeht und das Ganze in der einschlägigen Literatur schon seit Jahrzehnten bekannt ist, wie Sie gerade erwähnt haben, warum überwiegt dann auch tatsächlich bei mir und bei vielen anderen bestimmt auch zumindest dieser Eindruck, wie Sie ja auch beschrieben haben, dass der Sparplan dem Einmalinvestment überlegen ist? Haben Sie da so eine Erklärung dafür?
Ja, da habe ich eine Erklärung. Also die Finanzbranche, zum Beispiel Banken und Fondsgesellschaften, Vermögensverwalter, Finanzberater, haben im Grunde genommen ein Interesse daran, Menschen zu erzählen, dass sie jetzt endlich anfangen sollten, mit Kapitalmarktprodukten, also beispielsweise Aktien oder Aktienfonds, Aktien-ETFs etc., anzufangen zu sparen. Und wir wissen alle, dass die Deutschen eine, wenn man so will, Berührungsangst haben vor dem Kapitalmarkt. Ja, das hat sich in den letzten 3-4 Jahren ein klein bisschen gebessert.
Aber Aktienmuffel kann man schon sagen.
Ja, genau. Und wenn man das mit den USA vergleicht, also dann sind wir wirklich furchtbare, also statistisch betrachtet furchtbare Aktienmuffel. Und leider äußert sich das ja auch in Kategorien von Altersarmut, die unnötig ist, bis zu einem gewissen Grade, weil sie geringer wäre, wenn mehr Menschen über Jahrzehnte hinweg den Aktienmarkt als Vehikel zur Altersvorsorge und zum Vermögensaufbau nutzen würden. Und wie gesagt, in anderen Ländern geht das ja auch. Und also andere Länder, auch Frankreich, das gar nicht so kapitalistisch eingestellt ist, zum Beispiel macht es besser als wir.
Herr Kummer, und Sie sagen jetzt, die Fondsbranche, die denkt sich jetzt, bevor die Leute gar nicht in Fonds und Aktien investieren, machen wir das denen ein bisschen schmackhafter, indem wir so ein paar Ergebnisse frisieren.
Richtig, genau. Und indem dieser zum Beispiel Durchschnittskosteneffekt, Cost-Average-Effekt immer wieder als irgendwie so eine Art heiliger Gral postuliert wird und mit getürkten, ich muss jetzt wirklich so ein klein bisschen mich weiter aus dem Fenster lehnen mit Brachia, also mit rustikaler Sprache.
Also Sie meinen mit leicht manipulierten
Rechnungen, ja genau. Also wenn ich Zahlenbeispiele halt so hin bastle, hin manipuliere, dass dann ein gewünschtes Ergebnis rauskommt, dann kann ich natürlich mit Zahlen alles beweisen. Das ist eine. Und das andere ist dieser sogenannte, also rein technisch betrachtet, ich muss jetzt wirklich so ein bisschen pedantisch klingen, Entschuldigung, wie so ein Professor mit Oberlehrer-Habitus,
Wir wollen es ja jetzt im Detail auch wissen, ne?
Genau, und ja. Die 2 Minuten darf man das vielleicht mal tun. Ganz technisch betrachtet gibt es diesen Durchschnittskosteneffekt. Also ich kaufe tatsächlich, wenn ich langsam einen gegebenen Betrag langsam in den Markt gebe und einen fixen Betrag jeden Monat investiere, und bekanntlich gehen die Aktienkurse rauf und runter. Und wenn sie runtergegangen sind, dann kaufe ich mit diesem fixen Betrag mehr Anteile, ob das jetzt eine Siemens-Aktie ist oder ein Aktien-ETF. Und aus diesem Phänomen, wenn Sie so wollen, das ist einfache Arithmetik, ergibt sich der Begriff Durchschnittskosteneffekt oder Cost-Average-Effekt. Also die Kosten pro Anteil gehen runter. Aber, großes Ausrufezeichen, das spielt keine Rolle, beziehungsweise hat kein, also es ist technisch vorhanden, aber es bringt mir nichts, was die Rendite im Sinne des erzielten Endvermögenswertes anbelangt. Und das ist das Perfide an dieser ganzen Geschichte, dass viele Vertreter der Finanzbranche immer wieder Zahlenbeispiele bringen. Und in diesen Zahlenbeispielen, die korrekt durchgerechnet sind, kann man erkennen, ja, da werden mehr Anteile gekauft. Und aus diesem, wenn Sie so wollen, mathematischen Zwischenergebnis, das aber nicht das Endergebnis ist, wird vorzeitig geschlossen, falsch geschlossen, dass das irgendwie einen positiven Effekt auf das Endvermögen hätte. Und dem ist statistisch gesehen, ich sage es jetzt nochmal, eindeutig nicht so. Aber weil die Finanzbranche, ich brauche mich jetzt ja nicht zu wiederholen, gerne Menschen halt aus der Passivität herausholt und auch gerne Fondssparpläne verkauft, wird hier halt so ein bisschen mit unlauteren Mitteln werden Menschen versucht, aus der, wenn man so will, Aktienlethargie herauszuholen. Und ich finde das aber trotzdem schade, weil auf lange Sicht ist das kontraproduktiv, mit Manipulation zu arbeiten.
Ich meine, klar, jemand, der sehr viel Geld nach einer Einmalanlage verliert als Einsteiger, wird sich natürlich 10-mal überlegen, ob er jemals wieder in Aktien investiert. Allerdings haben Sie da natürlich auch einen Punkt. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, ist es, dass wir uns sonst immer sehr auf diesen niedrigeren Durchschnittspreis pro Fondsanteil fokussieren. Sie sagen aber und zitieren da auch sozusagen die Forschung, das ist für die Rendite einfach irrelevant.
Genau, es ist eine mathematische Illusion. So hat es auch der erste Forscher in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, der den Durchschnittskosteneffekt damals, ich glaube, als erster sozusagen so richtig mal auseinandergenommen hat, also als mathematische Illusion betitelt. Und der wirkliche einzige Vorteil, den Sparpläne haben, ist im mentalen, im psychologischen Bereich. Ja? Also statistisch und mathematisch gibt es keinen Vorteil, aber psychologisch, mental kann es einen Vorteil geben, sogar einen großen Vorteil. Und vielleicht sollten wir da auch noch kurz drauf eingehen.
Genau, also Stichwort Volatilität. Da schneidet ja die Sparplanvariante immer besser ab als die Einmalanlage. Ist sie dann im gleichen Atemzug auch als risikoärmer zu bezeichnen und als besser geeignet für Anfänger?
Ja, das ist richtig, ganz genauso, wie Sie es formuliert haben. Ne? Wenn ich über einen bestimmten Zeitraum, also einen Teil meines Geldes zurückhalte und auf dem Bankkonto lasse, wo es keine Volatilität gibt, dann ist auf das gesamte Vermögen betrachtet natürlich die Volatilität geringer. Ja? Insofern wirkt der Durchschnittskosteneffekt beziehungsweise der Phaseneinstieg risikosenkend, volatilitätssenkend. Aber mein Ziel als Investor ist ja nicht, die Volatilität zu senken auf Kosten aller anderen Ziele, sondern einen vernünftigen Kompromiss aus Chance und Risiko, aus Rendite und Risiko oder aus Endvermögen und den dabei eingegangenen Risikoschmerzen, wenn Sie so wollen, eingehen. Und so wird ein Schuh draus. Und dieses nur auf die Volatilität schauen, das ist halt auch wieder Thema verfehlt. Das ist quasi so eindimensional eine Variable optimieren. Und was das Mentale anbelangt, natürlich, wir haben es ja vorhin gehabt, die Deutschen sind leider Aktienmuffel, also zumindest als wenn man alle 40 Millionen Haushalte betrachtet in Summe. Und wenn es uns gelingt, über Sparpläne und ETF-Sparpläne sind eine echte super Erfolgsstory, Menschen zum Aktienmarkt zu bringen, auch mit kleinen Beträgen, weil sie unter Umständen gar nicht mehr Geld haben als 20 Euro im Monat, dann sind natürlich solche ETF-Sparpläne eine tolle Sache. Und ich bin derjenige, der das ganz, ganz stark lobt und befürwortet.
Genau, ich glaube, aufgrund von Ihrer Vita wäre es jetzt auch ein bisschen absurd zu denken, dass Sie jetzt gegen ETF-Sparpläne argumentieren wollen. Ich hätte noch eine letzte Frage in diesem Kontext. Angenommen, jemand hat tatsächlich gerade geerbt oder eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen und fragt sich jetzt nach dem richtigen Zeitpunkt, um eben diese Summe einmalig zu investieren, um dann eben auch der, ja, Forschung gemäß die höchste Rendite erreichen zu können. Wie findet man diesen idealen Zeitpunkt?
Also den idealen Einstiegszeitpunkt im Sinne der Forschung zu finden, den gibt's nicht. Leider muss ich da wieder sozusagen Party-Spoiling machen. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie den Finfluencern und YouTubern, auch manchen Finanzjournalisten zuhören, die behaupten, es gäbe da irgendwie über technische Analyse oder Fundamentalanalyse oder sonstige Analyse, Techniken, die Möglichkeit jetzt herauszufinden, ob in diesem Moment ein günstiger oder ein ungünstiger Zeitpunkt für den Einstieg ist. Und wirklich ein ganz großer Teil der Finanzberichterstattung, Börsenberichterstattung dreht sich um dieses Thema. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist halt nicht so. Wenn es so wäre, dann würde es viel, viel mehr Millionäre und Milliardäre noch geben auf der Welt, als es sie gibt. Kurz- und mittelfristig, also für Zeiträume von bis zu 5 Jahren, ist der Aktienmarkt nicht prognostizierbar. Punkt. Ausrufezeichen. Es gibt da, das ist also auch wirklich ein ganz eindeutiges Ergebnis der Forschung. 2013 hat Eugene Farmer im Grunde genommen hauptsächlich für diese Feststellung den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Ja, also das ist auch ein Thema, an das wir einen Haken dran machen können.
Ja, Herr Kommer, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach einen Haken dran. Und Sie haben ja auch ein paar Literaturtipps mitgebracht für alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen möchten. Denen empfehle ich, einfach in unsere Shownotes zur heutigen Folge zu schauen. Dort haben wir alles hinterlegt. Und Ihnen, Herr Kommer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mitschiewicz.
Und das war's auch schon wieder für heute. Schicken Sie uns Ihr Feedback entweder per Mail an today@handelsblatt.com oder per Text- oder Sprachnachricht an die Nummer, die Sie in den Shownotes finden. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.mitschiewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Außerdem würden wir uns über Ihre Stimme beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis freuen. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.